Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Petra Steinke.
Heute spreche ich mit Christiane Schröer, Inhaberin des Schuhhaus Wilhelm Schämann in Haltern am See. Hallo Christiane.
Hallo Petra.
Christiane, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben in der Corona-Pandemie oft miteinander Kontakt gehabt und über dein Wohl und Weh gesprochen in dieser Situation. Wir tauschen uns auch jetzt regelmäßig zu verschiedenen Themen aus, ja, und wir treffen uns bei diversen Gelegenheiten in der Branche. Wir duzen uns und ich freue mich, dass du dir heute ein bisschen Zeit nimmst für ein Gespräch, für den Schuhkurier-Podcast. Und wir werden sicherlich über dein Unternehmen sprechen, über dich, über das, was dich antreibt, vielleicht auch das, was dich ärgert und das, was dir Freude macht. Schön, dass du dir dafür Zeit nimmst.
Ich freue mich auch sehr. Bin sehr gespannt.
Christiane, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, welche Schuhe trägst du heute?
Da ich jetzt gerade zu Hause sitze, sitze ich hier in meinen Socken.
Hast du warme Füße?
Ja, definitiv.
Das ist sehr gut. Christiane, erzähl uns ein bisschen was über dein Unternehmen. Wilhelm Schämann, was ist das für ein Schuhhaus?
Ja, was ist das für ein Schuhhaus? Mein Papa hat 1950 angefangen mit einer kleinen Werkstatt und hat dann für sich festgestellt, also Schuhreparaturen und so weiter, das liegt ihm total, und hat dann seine Meisterschule gemacht und hat dann später ein Ladenlokal dazu genommen. Also er ist angefangen in der Garage bei seinen Eltern zu Hause, klassischer Weg meistens zu dieser Zeit, und dann haben die ihr erstes Ladenlokal gehabt, was in Verbindung war mit der Wohnung im Prinzip. Also vorne war das Geschäft, hinten war die Wohnung. Und damals ist er angefangen mit Schuhreparaturen, hat die ersten Einlagen gemacht und die ersten Maßschuhe in dem Sinne. Und meine Mama war damals schon die erste Fußpflegerin in Haltern. Die hat also im Prinzip in der Küche die Fußpflege gemacht und ist dann im Prinzip 1957 angefangen mit Schuhen, mit der Firma Solidus damals. Und er hat immer so nett gesagt, wir hatten da damals so eine kleine Pottbank, nannte sich das da. Da ist er mit 70 Paar Schuhen auf Kommissionsbasis angefangen. Und so hat das dann immer weiter seinen Lauf genommen.
Das heißt, da war ja wahrscheinlich dann auch die ganze Familie involviert. Also du wirst ja sicherlich dieses Unternehmertum auch hautnah miterlebt haben, oder?
Ja, ich sage immer so liebevoll, ich bin im Schuhkarton groß geworden. Ne? Ich habe noch 4 Geschwister, die alle eine ganze Ecke älter sind als ich. Und ich kam so als Nachzügler hinterher, und eigentlich haben meine ganzen Geschwister in dem Bereich gearbeitet. Also meine Schwestern haben damals im Verkauf gearbeitet. Also ich habe 2 Schwestern, 2 Brüder. Die eine hat dann damals auch die Ausbildung zur Fußpflegerin gemacht. Ein Bruder von mir ist in die Orthopädie-Mechanik gegangen und der andere ist Orthopädie-Schuhmachermeister geworden. Ja, und irgendwann bin ich dann... Ja, ich bin eigentlich immer dazwischen durchgelaufen. Also Christiane war immer irgendwo zwischen den Schuhkartons zu finden.
Und dann war dein Weg in die Schuhbranche oder in das Unternehmen dann auch vorgezeichnet? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also im Prinzip eigentlich nicht. Also mein Papa hat es eigentlich immer gerne gehabt, wenn alle Kinder so in seine Fußstapfen getreten sind, was sie ja auch alle gemacht haben. Eigentlich auch, bis sie in Rente gegangen sind, also 3 von meinen 4 Geschwistern sind jetzt schon mittlerweile in der Rente. Bis auf eine, die ist abtrünnig geworden. Die hat dann damals einen Metzgermeister geheiratet und ist dann waren selbstständig als Fleischerbetrieb bis jetzt vor 8 Wochen. Da haben die dann altersbedingt zugemacht. Ja, ich hatte eigentlich schon so ein paar andere Wünsche und Ideen, habe auch mal verschiedene Praktikas gemacht, so in der Schulzeit natürlich. Dann war ich eigentlich wollte ich Friseurin werden. Weil meine Schwägerin war Friseurin in Duisburg. Es war schon so ein bisschen High Society-Salon im Prinzip. Die hat auch viel Modeschauen und so weiter auch mitgemacht. Und das fand ich immer toll. Ja, habe das dann mal ausprobiert, habe dann ein Praktikum gemacht beim Friseur, habe aber dann festgestellt, also Kaffee kochen und Handtücher waschen und fegen, das ist nicht so meins. Das fand ich jetzt nicht so lustig. Ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ja, und... dann wollte ich noch mal im Bürobereich rein, fand ich aber auch total langweilig irgendwo. Ich habe dann bei der Stadt mal ein paar Praktikum gemacht, das war auch nicht so meins. Und Ja, dann drängte die Zeit, Schulabschluss nahte. Gut, ich war jetzt auch nicht unbedingt der Überflieger, pubertäre Zeit. Ich war damals auch ein bisschen flauserig im Kopf und ich gedacht, ja, bevor du jetzt gar nichts machst, schreibst du mal eine Bewerbung an meinen Papa. Habe ich dann offiziell eine Bewerbung geschrieben, so wie sich das gehört. Und mein Papa war natürlich stolz wie Oskar. Die letzte kommt jetzt auch in die Familie rein. Ja, und so nahm das dann seinen Lauf.
Hat er das von dir erwartet, dass du dich bewirbst, oder hast du ihn überrascht?
Ich glaube, ich habe ihn damals überrascht. Ja, weil ich habe immer gesagt, nee, will ich nicht. Und wie gesagt, weil ich ja auch überall mal ausprobiert habe. Und eigentlich war er überrascht, ja.
Als was hast du dich beworben?
Als damals Verkäuferin war es so, ne? Da gab es ja noch die Verkäuferin und Einzelhandelskaufmann war ja damals noch getrennt. Und dann habe ich mich als Verkäuferin beworben. Ich habe ja auch erst die Verkäuferprüfung gemacht und dann hinterher die Einzelhandelsprüfung, also dieses Jahr noch drangehangen. Heute ist das ja generell die dreijährige Ausbildung.
Und dann hast du also als Verkäuferin gestartet. Wann war das?
85.
85, okay. Und wie war denn das dann so? Welche Erfahrungen hast du gemacht so in den ersten Wochen und Monaten? War das so, wie du dir das vorgestellt hast, jetzt anders als der Friseurjob?
Es war schon sehr spannend. Also ich weiß, ich meinen ersten Arbeitstag, da war ich unheimlich nervös, obwohl ich ja eigentlich immer da rumrannte im Prinzip. Aber ich war unheimlich nervös und mir fiel es auch schwer, die Kunden das erste Mal anzusprechen. Aber so ging das ja eigentlich mir locker von der Hand, sag ich mal. Also mein Vater war auch ein sehr strenger Ausbilder, der war noch so richtig von der ganz alten Schule. Ja, so als Kind hat man dann doch auch schon mal so das ein oder andere vielleicht mehr zu hören gekriegt als die anderen Mitarbeiter. Aber ich habe damals zwei super liebe Kolleginnen gehabt zu der Zeit und wir haben uns super verstanden und das war schon eine tolle Geschichte. Das hat schon Spaß gemacht. Dann.
Das heißt, irgendwann ist in dieser Ausbildung dann bei dir auch der Gedanke gereift, das ist es eigentlich, das ist das Richtige für mich.
Ja, weil es unheimlich vielfältig war oder ist heute auch noch, ne? Weil ich nicht nur im Verkauf gestanden habe, sondern weil bei uns im Betrieb, wir haben alles selber gemacht. Wir haben also keinen Dekorateur gehabt oder ich sag mal von Wischen putzen über Schuhe verkaufen, über Ware einkaufen und Dekoration, Werbung haben wir ja eigentlich alles selber gemacht. Und da hat mein Papa mich auch ziemlich früh reingestupst und auch meine Ideen, was ich toll fand, auch ziemlich früh aufgenommen.
Das ist vielleicht auch nicht selbstverständlich. Also du hast ja auch gesagt, dein Papa war streng als Ausbilder. Also man muss ja dann auch den jungen Menschen sich entwickeln lassen, also ihm auch Verantwortungsbereiche geben. Was man so hört, ist, dass es dem einen oder anderen Senior ein bisschen schwer fällt, loszulassen vielleicht auch und Verantwortung abzugeben. Das konnte dein Vater aber.
Er hat mich an der langen Leine gelassen, sagen wir es mal so. Also, wenn ich Ideen hatte, dann hat er überlegt. Wenn ich so neue Firmen mal entdeckt habe, dann im späteren Zeitraum, dann haben wir es immer mal wieder ausprobiert. Also, er hat meine Ideen schon offen aufgenommen.
Und hast du zwischendurch auch mal Zweifel gehabt? Gab es mal so die Situation, dass du dachtest, vielleicht ist das mit dem Schuhhandel doch nicht das Richtige für mich?
Ja, tatkräftig. Also ich habe damals nach meiner Ausbildung habe ich doch erst mal gedacht, vielleicht willst du doch noch mal was anderes machen und habe mich wirklich auch noch mal beworben. Damals bei einer Computerfirma, die hier im Nachbarort ansässig war, ein großer Betrieb und war dann auch mal zu einem Vorstellungsgespräch, was für mich ja auch dann eigentlich was ganz Neues war. War unheimlich aufgeregt. Damals war ich schon mit meinem Mann damals zusammen. Und der hat draußen gewartet und ich war dann in diesem Vorstellungsgespräch. Aber als ich dann da rauskam, habe ich gesagt, nee, nee, das ist nicht meins. Also das war ja auch irgendwo ein kurioser Betrieb so im Nachhinein. Und da habe ich gesagt, nee, das, nein, nein. Aber es war mal ein Versuch, um mal reinzugucken und auch mal diese Erfahrung zu machen. Aber das war es dann doch nicht.
Es ist auch wirklich ein ganz anderes Business, nicht?
Ja, absolut, absolut. Ich meine, das war damals ja spannend, ne? Dann war, ging die ganze Computerwelle ging dann los und alles Mögliche. Und dadurch, dass mein Mann schon immer sehr technikaffin war, waren wir natürlich auch sehr früh mit Computern zugange und hatte eigentlich so blauäugig mir vorgestellt, ach ja, das, warum nicht, ne? Probierst es mal aus. Aber nein, nein. Also Bürojob dauerhaft wäre, glaube ich, nicht meins.
Jetzt hast du als Verkäuferin angefangen, du hast an dem Schuhunternehmen gearbeitet, jetzt bist du Inhaberin. Mhm. Dazwischen liegt ein Weg. Magst du den ein bisschen skizzieren? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe erstmal nach meiner Einzelhandelskaufmannsprüfung habe ich dann in der Abendschule mit dem Handelsfachwirt noch angefangen, weil mich einfach die Thematik mit der Kostenrechnung und alles Mögliche unheimlich interessiert hat. Und ich wollte einfach noch mal so ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Zu dem Zeitpunkt sollte eigentlich damals mein Bruder noch den Betrieb übernehmen, also der Orthopädie-Schuhmachermeister. Von daher hatte ich so gedacht, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen mehr unterstützen. Und also da war auch nicht anvisiert, dass ich irgendwie weggehen würde, in einen anderen Betrieb gehen würde. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und dann ist leider mein Bruder damals ausgestiegen, wollte den Betrieb nicht weitermachen. Und dann habe ich meinen Papa natürlich tatkräftig unterstützt und immer geguckt, dass das alles so läuft. Und irgendwann kam dann halt die Entscheidungsphase. Mein Vater ist 1927 geboren, also war damals ja auch schon ein paar Tage älter, wo ich gesagt habe, ja, wie soll es denn mal irgendwann weitergehen? Und weil ich auch gedacht habe, für mich, ne, willst du den Betrieb übernehmen, beziehungsweise welche Zukunftsaussichten habe ich im Prinzip? Und dann haben wir dann ein Gespräch geführt, wo ich gesagt habe, also entweder wir machen das jetzt zusammen weiter oder du kannst dir vorstellen, dass du den Betrieb an mich überschreibst oder ich dann halt übernehme. Oder wir müssen halt eine andere Lösung finden. Und das fand er eigentlich sehr schön, dass der Betrieb in der Familie bleibt. Und dann habe ich erst mal 2006 dann eigentlich als seine rechte Hand offiziell gearbeitet. Und 2016 habe ich dann den Betrieb komplett übernommen.
Ein interessanter Weg, den du da eingeschlagen hast. In dem Moment, als du die Verantwortung übernommen hast, ich meine, das war ja nicht von heute auf morgen. Du hast ja die Verantwortung auch ein Stück weit ja sukzessive mehr übernommen, eine Zeit lang auch mit deinem Vater gemeinsam die Verantwortung getragen. Ist es trotzdem schwierig gewesen, an irgendeinem Punkt dann auch festzustellen, okay, ich trage das jetzt allein auf meinen Schultern, oder war es gar nicht so schwierig, weil du schon reingewachsen warst?
Schwierig war das für mich eigentlich nicht. Kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also dadurch, dass mein Vater immer beratend zur Seite gestanden hat und mir eigentlich immer ziemlich stark den Rücken gedeckelt hat und auch sehr kritisch war. Ich meine, wir haben natürlich Generationsprobleme, ne? Also da war so dieses Thema loslassen können, war immer schwierig, so also ganz loslassen können. Aber trotzdem, er hat mich immer laufen lassen. Und was ich heute vermisse, er ist jetzt leider vor 6 Jahren verstorben, dass ich einfach nicht nochmal hingehen kann und kann nochmal Fragen stellen. So, wie würdest du das machen? Oder also das fehlt mir schon, weil er da auch immer konstruktiv und ja auch irgendwo wegweisend war. Und das fehlt mir so ein bisschen, aber Angst habe ich davor nie gehabt. Oder eben Sorgen, dass ich das nicht schaffe, weil ich auch meinen Mann immer an meiner Seite hatte, der mir auch immer den Rücken deckelt und eigentlich das unser gemeinsames Projekt irgendwo ist, obwohl er auch selbstständig ist. Aber es hat eigentlich so funktioniert, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe.
Das ist schön. Und was macht dir an deinem Job denn besonders viel Spaß?
Immer noch diese Vielfältigkeit. Also nicht dieses so morgens den Laden aufschließen, warten, dass Kunden kommen, nur Beratungsgespräche führen, sondern einfach dieses über den Tellerrand gucken, gucken, was geht so in der großen, weiten Welt oder in der ganzen Schuhbranche oder in der Modebranche so vor sich. Der Kontakt mit den Kunden, dieser familiäre mittlerweile oder auch manchmal sogar freundschaftliche Austausch, diese netten Kundengespräche. Dann, dass man, ich kann mich eigentlich in allen Bereichen verwirklichen. Ich kann die Deko machen, ich kann die Werbung machen, die Planung machen, Eventplanung machen, die Personaleinarbeitung machen. Und also ich finde es ist unheimlich umfangreich und schön.
Und gibt es auch etwas, was dir nicht so viel Spaß macht?
Was mir nicht so viel Spaß macht. So auf Anhieb fällt mir da jetzt nicht wirklich was ein. Also was mir nie keinen Spaß macht, ist, wenn nichts los ist.
Ja, okay. Das hast du hoffentlich nicht ganz so oft.
Nee, also im Moment klar, Januar ist immer ein bisschen saure Gurkenzeit, aber eigentlich weniger, ja.
Kannst du gut abschalten, wenn dann mal Feierabend ist, oder empfindest du das gar nicht so sehr? Jetzt ist Feierabend, jetzt bin ich raus aus dem Unternehmen. Nimmst du viel mit nach Hause, auch gedanklich?
Da fehlt mir manchmal der Weg zur Arbeit, weil wir wohnen direkt über dem Geschäft. Also da würde ich mir manchmal wünschen, ich müsste irgendwie noch mal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad fahren oder Straßenverkehr haben. Also wir haben aber dadurch, dass alles so eng zusammen ist, weil mein Mann hat seinen Betrieb auch bei uns im Haus drin, haben wir eigentlich für uns so eine Familienregel gemacht, so wenn jetzt mal was ganz Besonderes unter den Nägeln brennt, wird das einmal kurz angesprochen und dann ist aber auch eigentlich Feierabend. Also ich schaffe es eigentlich ganz gut. Das zum Gegenteil, was mein Vater und meine Familie nie konnten, weil das ist für mich so, das habe ich gelernt, das wollte ich nicht, weil wenn alle aus der Branche kommen und man hat eine Familienfeier und irgendwann kommt das Thema, dann ging es dann über Positionen und über Krankenkassenabrechnung und, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, wir haben hier Familienzeit, die Firma bleibt jetzt mal draußen und wir unterhalten uns jetzt über andere Dinge. Und das habe ich für mich sehr stark mitgenommen, weil mein Papa konnte auch nie abschalten. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass wenn ich den Schlüssel umdrehe, dass ich sage, jetzt ist Feierabend oder wenn wir in Urlaub fahren, ich sitze im Auto oder wie auch immer, dann ist für mich Urlaub und dann ist für mich Freizeit.
Oh, das ist gut, dass du das so kannst, ja.
Ja.
Wie hat sich denn das Business, auch seit du Inhaberin bist, verändert? Jetzt mal jenseits auch vom Internet. Das Internet war natürlich eine Zäsur, hat vieles verändert. Was hat sich darüber hinaus verändert?
Also ich sage mal, diese Lockerheit ist weg. Also wenn ich mich zum Beispiel an Orderzeiten von früher erinnere, das war nicht so, dass man so viel reisen musste. Jetzt sage ich mal, dass man so viel aus dem Haus musste. Die Vertreter kamen ja damals noch alle ins Haus. Das ist zum einen ist es schön, weil man dann auch mal vor die Tür kommt, man hat seine Ruhe, man muss das nicht nach Feierabend machen. Aber es geht sehr viel Zeit drauf, auch irgendwo. Ja, man muss gezielter einkaufen. Man muss wirklich ganz genau gucken und genau den Weg nicht zu stark verlassen. Und es ist auch schwieriger, das Konsumverhalten einzuschätzen heute. Das finde ich das Schwierigste daran. So dieses ein Jahr im Voraus planen, was kauft die Frau Müller nächsten Winter oder nächsten Sommer, da wirklich den Geschmack zu treffen oder die richtige Produktpalette auszusuchen, das ist, finde ich, schwieriger geworden als früher, weil es so umfangreich ist und der Endverbraucher natürlich extrem informiert ist und ganz anderen Background hat. Also der Kunde ist manchmal nicht mehr so einfach wie früher. Ja, gerade so der Bequemstuhlsektor, sage ich mal, ich weiß, kann mich noch daran erinnern, damals bei Solidus so eine Order gemacht, ja, dann gab es diesen Natura Men nur in zwei Farben, ja, dann hat man den nur in zwei Farben gekauft. Heute hat man eine riesengroße Palette, dann hat man da fünf, sechs Farben in einem Modell. Ja, was ist für deinen Betrieb jetzt und für deine Kunden das Richtige? Das finde ich, ist schwierig geworden.
Verstehe. Weil du jetzt die Frau Müller erwähnst, wie ist es eigentlich mit der regionalen Vernetzung eures Unternehmens und wie hoch ist der Stammkundenanteil? Also gibt es tatsächlich die Frau Müller, die du im Kopf hast, auch wenn du orderst, dass du sagst, ich habe diese und jene Kundin, ich weiß, das wird ihr gefallen?
Ja, die gibt es definitiv. Also da gibt es bei uns ja so ein Running Gag, das ist dieser Babsi-Schuh oder das ist der Schuh für Frau Meier oder das ist genau das, was Herr Müller jetzt sucht oder das gibt es tatkräftig. Die Vernetzung, du meinst jetzt so die Vernetzung zu den Kunden?
Ja, auch in der Stadt oder in der Region, also dass ihr so
Ja.
das Schuhhaus am Platz seid.
Ja, ich sag mal, wir haben schon einen sehr guten Namen, den wir uns aufgebaut haben, gerade wenn es so um die Orthopädie geht und das Handwerkliche und eben halt im Kinderschuhbereich, jetzt im Haupthaus, da haben wir wirklich schon einen sehr guten Namen. Also die kommen wirklich aus dem ganzen Kreis im Prinzip zu uns, weil diese Spezialisierung in dem Kinderschuhbereich ja nicht mehr so groß vertreten ist. Die wollen halt die Beratung haben und diese Zeit, die man sich auch nimmt für die Kunden und eben halt für den Seniorenbereich oder für den Bequemschuhbereich ist das auch der Fall, ja. Und wir haben einfach einen Namen dafür, dass wir eben halt sehr stark im orthopädischen Bereich vertreten sind, also was Bequemschuhe angeht und so weiter. Und das funktioniert wirklich gut.
Das veränderte Kundenverhalten. Also du machst jetzt ja also einmal in deinem Unternehmen sehr, sehr viel, was neue Marken betrifft, auch was das Sortiment an sich betrifft, also neue Produkte, die du in dein Sortiment aufnimmst. Du bist sehr aktiv auch auf Social Media. Das heißt, du versuchst ja auch dem veränderten Kundenverhalten immer auch eine Antwort zu geben oder etwas anzubieten. Woher holst du deine Ideen dafür?
Über den Tellerrand gucken. Also ich bin viel zum Leidwesen meines Mannes, ziemlich viel bei Instagram und so weiter, auch privat unterwegs und gucke halt immer viel. Also da geht abends schon, da geht dann aber privat eigentlich schon ein bisschen viel Zeit drauf, dass man einfach guckt, wie machen andere das, wie machen große Unternehmen das, um jetzt eben halt die Werbung zu machen, weil ich sag mal, der digitale Werbungsbereich oder die digitale Kundenansprache, die ist schon hat schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ich sag mal, die Tageszeitung ist ein bisschen weniger geworden, eigentlich auch zu meinem Leidwesen, weil wir da eigentlich die Älteren ansprechen können, aber die Resonanzen kommen halt nicht. Da sind halt dann die Kinder, Schwiegerkinder und so weiter natürlich mehr auf Social Media irgendwo unterwegs, um sich die Informationen zu holen. Und daher nimmt leider die Tagespresse so ein bisschen den Rang ab, ne? Und da muss man natürlich schon ein bisschen kreativer sein und ein bisschen anders Werbung machen. Und da habe ich jetzt halt den Vorteil, dass mein Sohn aus der Branche kommt, der hat das gelernt und der sagt dann immer, Mama, da musst du mal gucken, das ist interessant, das sollten wir mal probieren.
Mhm. Funktioniert das auch so, dass dann auch schon mal ein Schuh auf Instagram verkauft wird? Also, dass du ein Modell zeigst und dann gibt's auch schon Kundenresonanz? Geht das auch so weit?
Ja, definitiv. Also es sind tatkräftig Leute, die mich dann irgendwie mir folgen, wobei man es nicht immer unbedingt sieht. Also die liken dann nicht unbedingt die Beiträge, aber ich finde es immer wieder toll, wie viele mich auf meine Instagram, Facebook oder eben halt WhatsApp-Werbung im Prinzip ansprechen und dann wirklich gezielt kommen. Also da gab es mal so eine witzige Situation. Da hatte ich dann morgens um 7 Uhr bei WhatsApp im Status was reingestellt und dann um 10 Uhr stand der Kunde auf der Matte. Ja, du musst das nicht immer morgens machen, dann bin ich immer im Bad. Dann lese ich immer deine Werbung und dann muss ich ja sofort losdüsen. Das fand ich auch ganz witzig.
Ja, das ist allerdings wahr. Das ist aber interessant auch zu sehen. Du wirst dann auch schon wahrgenommen. Also du sagst, es wird nicht unbedingt alles immer geliked, aber beobachtet wird es sehr wohl. Und es gibt dann eben auch die Reaktion. Wenn da ein Modell zum Beispiel dabei ist, das gefällt, dann wird es eben dann auch über diesen Kanal verkauft. Ne?
Ja, ja, genau. Oder eben halt die Aktionen, die wir machen, dass die dann ankommen. Also das merkt man schon wirklich sehr positiv.
Du hast eben angedeutet, bei der Frage, was hat sich so verändert? Die Leichtigkeit ist manchmal weg. Es ist ein bisschen komplizierter alles geworden. Wie schaffst du es denn dann trotzdem auch, letzten Endes unternehmerische Entscheidungen zu treffen, eine neue Marke aufzunehmen? Das ist ja immer alles auch ein gewisses Risiko. Also wie viel Mut brauchst du denn auch, um ja trotz der schwierigen Gesamtsituation eben immer wieder Neues zu zeigen?
Ja, bei Mut eigentlich bin ich da manchmal ein bisschen zu schnell, muss ich leider zugestehen, dass ich manchmal wirklich schon die ein oder anderen Sachen schon für Haltern jetzt, sage ich mal, vielleicht zu früh habe, was so jetzt in Großstädten ist. Da habe ich dann so eine kleine Spaßbremse. Das ist meine Nichte, die bei mir im Betrieb mit drin ist. Die sagt dann immer, ach, Christiane, vielleicht sollten wir da noch ein bisschen mit warten. Der Mut ist eigentlich schon da, neue Sachen auch auszuprobieren und da wirklich dieses Abwägen finde ich immer das Schwierige. Ne? Ist das jetzt wirklich, ist Haltern oder ist meine Kundschaft schon so weit, das auch anzunehmen? Der Großteil, der kleine Teil, sag ich mal, der jetzt so bei Instagram und so weiter unterwegs ist, der bestimmt eher als der normale Kunde, sag ich jetzt, ich nenne es jetzt mal normaler Kunde, der das jetzt ohne diese Werbung sieht, der ist manchmal dann schon ein bisschen überfordert mit den Sachen, gerade in der Filiale, wo wir ja doch schon modischer sind und eben halt ausgefallene Sachen haben. Also da merkt man das schon mehr, ja.
Vielleicht noch eine kleine Frage zur Organisation. Du hast ein Haupthaus erwähnt, eine Filiale. Wie seid ihr da genau aufgestellt?
Also im Haupthaus haben wir halt eine Podologie, Orthopädie, Bequemschuhe und Kinderschuhe. Und in der Filiale haben wir eben halt modischere Bequemschuhe. Da sind auch mal so ganz ausgefallene Sachen dabei, so wie von Laura Vita und so weiter. Und das nennt sich Shoes and More. Das ist wirklich Schuhe und mehr. Da ist Textil mit drin, da ist Deko mit drin, da sind Halternartikel mit drin, da haben wir Handmade in Haltern mit drin. Also es ist schon ein sehr umfangreiches Programm. Das lädt also zum Stöbern ein.
Ist ja schon fast ein Concept Store.
Ja, könnte man so nennen, ja.
Wenn wir mal auf die Kunden blicken, Christiane, deren Verhalten sich ja auch verändert hat, das hast du auch schon angedeutet. Was sind so die wesentlichen Dinge, von denen du sagen würdest, das ist wirklich, das hat es so früher nicht gegeben? Sind das die Ansprüche? Ist das die Entscheidungsfreude? Was hat sich verändert bei den Kunden?
Ja, die Entscheidungsfreude ist schwieriger geworden. Das Kaufverhalten, wir haben ja im Prinzip zwei Situationen. Wenn wir im Haupthaus gehen, der Kunde kommt wirklich gezielt, weil er jetzt einen Schuh benötigt, ob für die Kinder oder für die Senioren. Jetzt, die brauchen dann in dem Moment einen Schuh und gehen eigentlich auch selten ohne Kauf raus. Es sei denn, sie müssen sich nochmal finden, ist es jetzt der oder der oder das sind so kleine Entscheidungsproblematiken. Die Preislagen sind manchmal ein kleines Problem. Da muss man mittlerweile wirklich mit richtigem Fingerspitzengefühl arbeiten. In der Filiale, also bei Shoes & More, ist es wirklich sehr, sehr viel stöbern und sich inspirieren lassen. Also wenn man von einem Schuh inspiriert ist, also wenn man reinkommt und sagt, boah, der hat jetzt Mama zu mir gesagt, dann ist der auch weg. Aber wenn man jetzt kommt und so reinkommt und die wollen da sehr viel selber gucken, selber stöbern, da ist nicht so dieses Abholen an der Ladentür gefragt. Da merkt man zwei sehr, sehr unterschiedliche Kaufverhalten.
Wie schwierig oder herausfordernd ist es für dich und auch für dein Team, für die Mitarbeitenden, auf diese Kunden dann richtig zu reagieren? Also wie macht ihr das auch, was Schulungen betrifft und Ähnliches?
Ja, da muss man wirklich sehr emotional auch reagieren. Also man muss versuchen, den Kunden halt abzuholen in dem Sinne. Ne? Das ist also ganz, ganz wichtig, dass die Kunden, wenn die bei uns reinkommen, die sollen zum einen sich wohlfühlen, eigentlich von der ersten Minute an. Und dass man dann im Prinzip auch hinzugeht und dann versucht, dieses Fachwissen an den Mann zu bringen. Das ist ganz wichtig, dass man eben halt weiß, was man für Produkte da hat und weiß, auf wenn Problematiken da sind, wie ich darauf eingehe, sich die Hilfe durch die Orthopädie oder die Podologie holt und dann im modischeren Bereich eben auch weiß, was gerade so angesagt ist. Dass man weiß, welche Farben da sind, welche Schnitte da sind, dass man im Prinzip den Kunden im Prinzip, ohne ihm was aufzuquatschen, sag ich jetzt mal, davon überzeugt. Ich sag mal, ich nenne das immer so gerne, der Kunde will rein, will einen schwarzen, schlichten Schuh haben und muss mit Überzeugung mit dem lila karierten Maiglöckchen rausgehen und sich wohlfühlen und dann am nächsten Tag nochmal vorbeikommen und Kopf durch die Tür stecken, boah, der Schuh ist super. So soll es sein. Und Schulungen, das ist gerade ein ganz großes Thema bei mir, weil ich habe meinen Personalmangel gerade ausgemerzt, indem ich jetzt gerade 4 neue Leute eingestellt habe. Und da werden wir jetzt Berufsschule machen. Also da wird es einmal in der Woche wird's richtigen Fachunterricht geben, damit wir dann alle ziemlich schnell auf den richtigen Level bringen.
Aber es ist ja schon mal gut, dass du dein Team verstärken konntest. Das schaffen ja viele Kolleginnen und Kollegen im Moment gerade nicht. Ihnen fehlen wirklich die Leute, ne?
Ja, da war ich also auch sehr, sehr, sehr überrascht, dass das so schnell ging. Also das hat sich eigentlich im November angekündigt. Da haben uns zwei Mitarbeiterinnen, die wollten sich verändern. Und ja, und dann haben wir gesagt, ja, mal gucken, was passiert. Und das ging wirklich so schnell. Und die passen zu uns vom Team her und fühlen sich auch schon sehr wohl und das freut mich auch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist toll, wenn es so klappt.
Ja, jetzt müsst ihr das Fachwissen sozusagen an die Frau oder den Mann bringen.
Genau, wir haben auch erst einmal einen Mann dabei, das wird ganz spannend.
Das glaube ich auch, ja. Christiane, was denkst du, was haben deine Eltern dir mit auf den Weg gegeben? Was haben sie bei dir eingepflanzt? Was hat dich geprägt?
Also meine Eltern haben mir sehr viel Bodenständigkeit mitgegeben. Also meine Eltern waren auch immer sehr zufrieden mit den Situationen. Die haben nie so über ihre Verhältnisse gelebt, also sehr bürgerlich, sage ich mal, in dem Sinne. Und das, denke ich mal, ist unheimlich wichtig. Dieses Familiäre ist unheimlich wichtig. Dieses der Kunde steht im Vordergrund. Diese positive Vermittlung in dem Sinne und dann immer dieses positiv in die Zukunft schauen. Also wenn es halt nicht so geht, dann muss es so gehen. Wir finden eine Lösung, um das, was jetzt gerade eben halt nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, eben halt umgesetzt werden kann. Und das haben die mir immer mitgegeben.
Und wie wichtig ist dir der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen? Ich habe anfangs ja schon gesagt, wir sehen uns bei diversen Gelegenheiten. Du nutzt dann ja auch diese Gelegenheiten, um mit anderen Händlerinnen und Händlern zu sprechen. Wie wichtig ist das?
Das ist mir unheimlich wichtig. Also das war damals für mich, als wir als ich 2006 als im Betrieb mit eingestiegen bin, war für mich auch der erste Schritt zu sagen, wir gehen in eine Einkaufsvereinigung. Und als wir uns dann für die Rexa entschieden haben, war auch meine erste Frage, gibt es eine Erfa-Gruppe? Gibt es sowas in der Richtung? Und da habe ich auch damals eine ganz, ganz tolle Truppe, durfte ich dazukommen. Und das war auch wie eine Familie. Und ich fand das so schön, dass man sich ganz frei unterhalten konnte, auch mal die Zahlen vergleichen konnte und einfach mal fragen konnte, wie machst du dies, wie machst du das? Und dieser Austausch ist unheimlich wichtig für mich, dass man einfach mal, auch wenn ich jetzt gerade so eine aktuelle Situation habe, so ich weiß jetzt nicht so, wie soll ich hingehen, wie findest du die Firma, was soll ich da machen, dass ich da mit Sicherheit 4, 5 Kollegen habe, die ich anrufen kann und die mir da mit Rat und Tat zur Seite stehen, das finde ich unheimlich toll.
Ich nehme an, dieser Austausch war auch in der Corona-Pandemie wichtig, wo ja eigentlich niemand wusste, wo stehen wir gerade, was kommt da auf uns zu, wie lange wird das dauern, werden wir das schaffen? Hast du da Augenblicke gehabt, wo du gedacht hast, boah, wenn das so weitergeht, dann war es das für unser Unternehmen?
Ja, ganz klar. Also das war schon echt eine Herausforderung. Also das war so der Tag, als wir gehört haben, wir machen zu oder wir müssen zuschließen. Das war schon unheimlich schwierig. Aber da, wenn ich die Unterstützung damals von meinem Personal nicht gehabt hätte und von meinem Mann auch nicht gehabt hätte, dann weiß ich nicht. Also das war so der erste Tag in meiner Laufbahn, wo ich gesagt habe, boah, Scheibe. Was passiert jetzt? Wo geht der Weg hin? Wir müssen zumachen, wir dürfen nicht mehr, ich darf nicht mehr arbeiten. Wo soll das hinführen? Und also das war so bemerkenswert, das kann man fast gar nicht in Worte fassen, wenn man da steht und sagt, man macht ein Krisengespräch mit den Mitarbeitern und die sagen, stopp, bevor du irgendwas sagst, wir haben uns entschlossen, wir gehen alle in unbezahlten Urlaub oder sonstiges, da war ja noch gar nicht dran, wir wussten ja auch noch gar nicht, ob wir Kurzarbeit anmelden können. Und die haben auch gesagt, da musst du mich, dann kündige mich für die Zeit und oder solche Geschichten kamen da. Also da musste ich erstmal rausgehen, musste erstmal 2, 3 Tränen verdrücken, tief durchatmen, wieder reingehen und sagen, Wahnsinn. Also das war schon eine tolle Rückendeckung von meinem Team. Und auch von meinem Mann, der sagte auch, wir schaffen das und wir haben das als Familie und als Unternehmen wirklich gut wuppen können.
Und habt ihr die Pandemie heute so überstanden auch als Unternehmen? Also würdest du sagen, da haben wir einige Schrammen gehabt natürlich, die haben wir mitgenommen, aber im Großen und Ganzen ist das Ganze jetzt abgehakt?
Ja, eigentlich schon. Also ich sag mal, das letzte Jahr war echt nochmal eine unheimliche Herausforderung, weil die ganzen Sofortzahlungen und alles Mögliche mussten ja wieder zurück. Und also das war finanziell eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir das jetzt geschafft haben. Und ich hoffe ganz stark, dass dieses Jahr jetzt wirklich so das Jahr für uns und für den Einzelhandel auch wieder wird, dass die Leute wieder so mehr Lust haben einzukaufen und mehr Spaß an den alltäglichen Sachen haben. Ich glaube, dass dieses Jahr unser Jahr wird.
Aber das ist eine schöne Haltung. Anfang Januar, großartig.
Ja.
Mit welchem Gefühl gehst du denn auch ganz konkret an die Orderrunde? Also hast du dir was vorgenommen? Gibt es bestimmte Trends, denen du dich widmen willst? Wirst du mutig ordern oder lieber ein bisschen vorsichtiger sein?
Also dadurch, dass wir jetzt gerade überlegen, unser Konzept noch mal ein bisschen zu modifizieren, wird die Order mit Sicherheit jetzt eine Herausforderung. Also wir sind jetzt gerade in der Planung, wie wir das Ganze umsetzen wollen. Ja, das wird eine sehr spannende Order. Eine sehr spannende Order, weil der Weg vielleicht ein bisschen anders wird, vielleicht ein bisschen mehr back to the roots und eben halt durch die zwei unterschiedlichen Konzepte wird schon eine Herausforderung werden, definitiv.
Aber Details verrätst du uns noch nicht.
Nein, noch nicht ganz spruchreif.
Okay, wann wird man das dann sehen? Zu Herbst, Winter?
Ja, zum Herbst, Winter wird es soweit. Ja.
Wir werden dann möglicherweise, wenn wir wieder nach Haltern kommen, die ein oder andere Marke zum Beispiel sehen. Oder?
Zum Beispiel, ja.
Okay. Ja. Oh, das ist spannend. Dann komme ich auf jeden Fall vorbei, Christiane.
Freue ich mich.
Christiane, du hast erwähnt, dein Sohn beschäftigt sich mit dem Internet und gibt dir Tipps. Es war auch von einer Nichte die Rede, die im Unternehmen arbeitet. Da drängt sich jetzt also die Frage auf, weil du es auch anfangs so erwähnt hast, du hast irgendwann deinen Vater auch gefragt, wie soll es denn eigentlich weitergehen mit dem Unternehmen? Diese Frage würde ich dir jetzt auch stellen. Gibt es eine Idee, einen Ansatz, einen Plan, den du hast, auch perspektivisch für euer Unternehmen?
Ja, das zur heutigen Zeit, denke ich mal, nicht ganz so einfach, das zu machen. Ich meine, es wäre natürlich ein Traum. Meine Nichte ist jetzt mittlerweile auch 25 Jahre schon im Betrieb. Die hat also bei uns die Ausbildung gemacht und macht jetzt die Filialleitung mittlerweile vom Hauptgeschäft seit 2 Jahren. Und es wäre natürlich ein Traum, wenn sie sagen würde, ich führe das Erbe weiter, in dem Sinne, dass es im Familienverbund bleibt. Aber es ist so lange im Voraus zu gucken, ist schon schwierig. Ist schon schwierig. Also es ist nicht so wie früher, dass es so selbstverständlich ist, dass jemand automatisch aus der Familie oder aus dem Betrieb eben halt da weiterführt. Ich bin da auch, da war mein Vater so ein bisschen engstirnig, so unter dem Motto, es muss in der Familie bleiben. Aber da bin ich halt ein bisschen freier, dass ich einfach sage, ich mache das alles so lange, bis ich sage, so jetzt ist Zeit für die Rente. Oder ich höre jetzt auf. Also ich gehe da ein bisschen offener mit um. Ich würde mich natürlich unheimlich freuen, wenn es in der Familie bleiben würde, wenn wir da jemanden finden würde oder vielleicht von meinen Mitarbeitern später jemanden finden, der da weitermacht. Das wäre natürlich ein Traum, dass der Name hier in Haltern erhalten bleibt. Aber ich bin da nicht so verbissen drin. Also ich kann mir dann auch vorstellen, eben halt was anderes mit der Lokalität zu machen. Also dann wirklich in Ruhe in die Rente zu gehen. Also sag mal, so weit zukunftsweisend wäre für mich vielleicht ein bisschen vermessen, dazu sagen, dass man wirklich in 10 Jahren jetzt weiter planen kann.
Mhm. Aber noch ist es nicht so weit. Das
Nein.
heißt, jetzt geht es erstmal in den Start oder zum Start in das Jahr und erstmal in die neue Orderrunde.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Christiane, das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, aber hinter dir an der Wand steht ein Spruch: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Ist das dein Motto?
Ja, definitiv. Definitiv.
Und das tust du auch, du lebst deinen Traum.
Ja, auf jeden Fall. In vollen Zügen.
Das ist sehr, sehr schön. Eine allerletzte Frage noch, Christiane. Auf welcher Messe werden wir uns sehen? Was sind so die nächsten Termine, die du auf deinem Zettel hast?
Oh, Messetermine wunschmäßig, ganz viele. Also ich würde sehr gerne mal zu MICAM fahren. Das wäre für mich echt mal ein Traum, da mal hinzukommen. Aber da muss ich noch gucken, ob das zeitlich dieses Jahr mal irgendwann funktionieren wird. Ja, wir werden nach Mainhausen fahren, zu der ANWR, zu First. Und vielleicht auch erst zu Second, weil der First-Termin, gerade auf Karneval, für mich als Pappnase schwierig.
Und du bist Karnevalistin, oha.
Ja, genau. Also wir werden wahrscheinlich direkt vom Rosenmontagszug dann durchfahren. Wahrscheinlich. Nein, also der ist für mich eigentlich gesetzt. Also meine Hausung ist für mich gesetzt. Zur Gallery werden wir es versuchen, weil da, ich glaube, auch wieder das Partnertreffen von der Rexor ist. Das würde für mich dann natürlich auch wieder viel Austausch mit den Kollegen bedeuten, was für mich wichtig ist. Antwerpen würde auch mal gerne bei mir auf dem Plan stehen. Ja, so das sind so meine Messen, die ich mache und Breitscheid natürlich die Order-Tage.
Also steht einiges an.
Ja, einiges an, ja. Der Februar ist schon ziemlich getaktet.
Okay, Christiane, ich wünsche dir, dass du ganz viele Gelegenheiten hast, deinen Traum weiterzuleben. Ich freue mich, danke, wenn wir uns bald wiedersehen bei dem ein oder anderen Termin. Und ich danke dir sehr für dieses sehr inspirierende und spannende Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich danke dir auch.